Wenn wir uns heute fragen, wie kann ich stärker werden in der Liebe, dann möchte ich direkt einsteigen mit einem Text aus dem Neuen Testament, der für mich wie kein zweiter Text in der Bibel beschreibt, was Liebe heißt. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten, nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals, prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Was für ein Text. Das Höchste, was wir haben in unserem Glauben, ist die Liebe. Der höchste Wert des christlichen Glaubens, der bis in alle Ewigkeit bleibt, ist die Liebe. Im 1. Johannesbrief heißt es, Gott ist die Liebe. Deswegen kann sie nie aufhören, weil Gott nie aufhört, wird die Liebe nie aufhören. Und wäre es nicht schön, in dieser Liebe stärker zu werden, in dieser Liebe zu wachsen? Liebe, die sich nicht aufspielt, die sich mitfreut, allem standhält und immer hofft. Überlegt nur mal, eine Liebe, die immer hofft, nie aufgibt, immer nach vorne schaut, nicht resigniert, stark bleibt, sich nicht unterkriegen lässt. Was wäre, wenn wir in dieser Liebe stärker werden und wachsen? Wie würde das unser Leben verändern? Die gute Nachricht heute Morgen, und ich habe keine schlechte dabei, wir können in dieser Liebe wachsen. Wir können stärker werden. Drei Verse später im 1. Johannesbrief heißt es, wir haben es eben im Lied auch gehört, lasst uns lieben, denn Gott hat uns zuerst geliebt. Ich glaube, dass es einen direkten Zusammenhang über zwei Liebesbewegungen gibt. Oder sagen wir das Bewusstsein dafür. Ich glaube, dass unsere Liebe zu unseren Mitmenschen und zu Gott davon abhängt, wie sehr ich mir bewusst bin, dass es einen Schöpfer gibt, der mich über alles liebt. Ich glaube, dass meine Liebe, die ich weitergebe, in dem Maße davon abhängt, wie sehr ich die Vaterliebe Gottes in meinem Leben wirksam werden lasse. Denn es gibt keine größere Macht als die Liebe. Nichts kann einen Menschen mehr verändern als die Liebe. Nach nichts sehnen wir uns mehr als nach echter Liebe, weil sie allem standhält, weil sie immer hofft, weil sie nach vorne schaut, weil sie das Gute will. Liebe verändert unser Leben radikal und nicht nur unser Leben, sondern auch das von anderen. Und das möchte ich euch an zwei sehr schematischen Prototypen einmal deutlich machen, wie sehr Liebe unser Leben verändert. Nehmen wir mal an, es gibt einen Menschen, der in einem ganz guten familiären Umfeld aufgewachsen ist. Liebestank, der füllt sich sozusagen an. Er hat Eltern, die ihm sagen, ich liebe dich. Ich wollte dich. Du bist ein Kind nach meinem Wunsch. Und er hat Geschwister, die ihn zwar nerven, aber die ihn auch lieben. Und er hat eine weitere Familie, Oma und Opa, Onkel und Tanten, die ihm immer wieder sagen, ach, bist du doch ein süßer Kerl. Ja, also die sozusagen die Erziehung der Eltern dann niederlegen, weil sie die Enkel so verwöhnen. Ja, und immer wieder sagen, Mensch, du bist so lieb und wir haben dich so lieb. Die sie ja auch korrigieren, ja klar, ist ja auch nötig, aber immer wieder ihm sagen, wir lieben dich. Es ist gut, dass du da bist. Und dieses Kind Dieser Mensch geht in die Schule, macht eine Ausbildung, studiert, was auch immer, und hat Lehrer, die in ihn investieren und sagen, ey, du bist hier und da gut, überleg doch mal in die Richtung, eine Ausbildung zu machen oder zu studieren oder was auch immer. Aus dir wird mal was. Du kannst was. Und dann kommt dieser Mensch in die Arbeitswelt und lebt jetzt irgendwie so vor sich hin und arbeitet irgendwo, wo wie bei Google oder bei Apple alle sich verstehen. So wird es einem zumindest vorgegaukelt. Alle sind eine große Familie, wir lieben uns, wir sind alle per Du und wir kennen uns in- und auswendig. Bei Google glaube ich das sofort. Und dieses Arbeitsumfeld ist einfach herrlich. Und der Liebestank, der wird immer voller von diesen Menschen. Und dann gibt es einen anderen Menschen, der wächst in einer Familie auf, wo er von seinen Eltern hört, aus dir wird nichts. Bist eh nur ein Unfall. Wir wollten dich gar nicht. Der vernachlässigt wird. Nicht nur auf den Philippinen. Glaubt nicht, was hier in Deutschland Kinder vernachlässigt werden. Was ich schon in der Schule höre, wenn ich die dritte und vierte Klasse unterrichte, was Kinder schon morgens erleben, wenn sie dann kommen. Welches Leid Kinder erleben, weil sie zu Hause kein Umfeld haben, wo Mama sagt, ich liebe dich. Oder Papa sagt, ich liebe dich. Wo sie missbraucht werden, vernachlässigt, auch durch das weitere Umfeld, durch die Onkels und Tanten und Oma und Opa. Da ist keiner, der sagt, Mensch, ich liebe dich. Was macht das aus einem Menschen, wenn er in den ersten Lebensjahren so gut wie nie hört, ich liebe dich? Oder du bist gewollt? Und er geht in die Schule und die Lehrer sind ja schlaue Menschen. Und erkennen sofort, aus dem wird nichts. Der Kreis, und das meine ich nicht böse, der Kreislauf ist vorprogrammiert. So tickt es doch bei uns in unserer Gesellschaft, in unserem Bildungssystem. Wer in den ersten Jahren schon versagt hat oder aus einem Umfeld kommt, der hat es dann mal aber mal so richtig schwer. Und dann, wenn er einen Job findet, ist es vielleicht ein Job, wo ein sehr giftiges Umfeld ist, wo keiner dem anderen vertraut, wo keiner dem anderen die Arbeit in einem guten Ton überlässt, sondern wo man sich nur anmotzt und anmacht. Und dieser Mensch ist ganz anders wie der hier. Sein Liebestank, der ist im Negativen. Und jetzt stellt euch vor, dieser Mensch kommt in unsere Gemeinde, in eine Gemeinde, heute Morgen. Gemeinde, es gibt einen Gott, der dich liebt. Und sein Liebestank wird voller und voller, weil er weiß, da gibt es einen Vater im Himmel, der liebt mich. Der liebt mich über alles. Und sein Leben verändert sich radikal. Da guckt der aber nur noch doof aus der Wäsche. Und wisst ihr, was das Problem ist? Wir sehen immer nur die Menschen, so wie sie uns vor Augen sind. Wir urteilen ja auch. Nein, wir dürfen nicht, schon klar. Aber wir machen es trotzdem. Und wir sehen Menschen und fragen uns, wie kann der nur? Wissen wir, was vielleicht in seinem Leben schon alles war? Was ich euch damit sagen will, ist nicht, es ist schlecht, wenn wir in einem behüteten Umfeld aufwachsen. Das will ich euch damit nicht sagen. Ich will euch damit etwas anderes sagen. Genauer gesagt drei Dinge. Zum einen, es macht einen Unterschied, wo du startest. Wenn wir heute über Liebe nachdenken und darüber nachdenken, wie können wir stärker werden in der Liebe, macht es einen Unterschied, ob du dich eher hier verorten würdest oder ob du dich eher hier verorten würdest oder ob dein Liebestank solche Wellenbewegungen gemacht hat. Es macht einen riesigen Unterschied. Und zum Zweiten, hat jeder von uns Einfluss auf den Liebestank eines anderen Menschen? Alleine heute Morgen, wie wir vielleicht nach dem Gottesdienst auseinandergehen. Ob wir wollen oder nicht, die Menschen, denen wir begegnen, Tag für Tag, wir haben Einfluss auf sie, durch unsere Worte, durch unsere Gesten, durch unsere Blicke, durch unser Tun und durch unser Lassen. Vielleicht auch Unterlassen. Wir haben Einfluss darauf, wie sich ihr Liebestank, ihr Empfinden für Liebe und ihr Geliebtsein, wie sich das verändert. Und zum Dritten sprengt Gottes Liebe alle Grenzen, alles Denken. Dieser Mensch hier erfährt eine Liebe, wie er sie noch nie in seinem Leben erfahren hat. Weil Gottes Liebe unermesslich ist, groß ist, stark ist, weil sie sieht, was noch nicht ist. Deswegen verändert sie Menschen. Und deswegen sage ich noch einmal, lasst uns lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und unser Liebesempfinden hängt ganz stark davon ab, ob wir diese Liebe Gottes überhaupt schon jemals in unserem Leben gespürt haben und wie sehr wir uns von ihr erfüllen lassen. Und lasst uns das mal auf der Zunge und auf dem Herzen zergehen, dass es einen Gott gibt, der jeden Menschen liebt. Und zwar, an einer anderen Stelle heißt es, dass er uns geliebt hat, als wir und dass Jesus für uns starb, als wir noch Sünder waren, als wir von Gott noch nichts wissen wollen. Gott liebt jeden Menschen schon längst, egal wie dieser Mensch zu ihm steht. Der Schöpfer dieses Universums, der ein Wort spricht und alles entsteht. Er liebt dich ohne Grenzen. Der Gott, der ein Wort spricht und Lahme gehen, Stumme können sprechen, ein Sturm wird still, ein Toter wird lebendig. Er liebt dich, wofür ich keine Worte finden kann. Das sprengt unser Denken, also mein Denken. Deins vielleicht nicht, aber mein Denken sprengt es ungeheuerlich. Ich finde dafür keine Worte. Aber ich glaube, dass unser Leben zeigt, ob wir diese Liebe des Vaters schon in uns aufgenommen haben oder nicht. Oder ob wir es nur meinen. Und ich möchte euch das erklären mit einem ganz bekannten Kapitel aus der Bibel. Es sind drei Geschichten. Die letzte davon ist die bekannteste. Und es fängt schon sehr symptomatisch an. Immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Auch sie wollten ihn hören. Und dann heißt es weiter, dass sich die Frommen der damaligen Zeit, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, darüber aufregten, dass ausgerechnet die, die Jesus brauchen, auch noch zu Jesus gehen. Mensch, was ist denn das für eine Frechheit? Rechtgläubigen, die gesagt haben, na, wir sind nicht so liberal, unser Glaube ist nicht durchsetzt vom Zeitgeist, nein, nein, wir sind die Rechtgläubigen, die haben gesagt, Jesus, was du hier machst, geht gar nicht. Aber die, die Jesus wirklich brauchten, die sind zu ihm gekommen. Und dann erzählt er ihnen drei Geschichten. Die erste Geschichte ist von einem Hirten, der 100 Schafe hat. Ihm geht eines verloren. Und er lässt 99 zurück, um dieses eine Schaf zu suchen. Und als er es findet, setzt er sich auf die Schultern, läuft zurück, trommelt seine Freunde zusammen und sagt, lass uns ein Fest feiern, lass uns zusammen freuen. Ich hatte 100 Schafe, eins ist abgehauen und ich habe es wieder gefunden, eins von 100. Und Jesus erzählt die nächste Geschichte von einer Frau, die 10 Silbermünzen hat, ungefähr 10 Tageslöhne, und sie verliert eine Münze, eine von 10. Und sie stellt das Haus auf den Kopf und als sie die Münze findet, ruft sie zum Kaffeeklatsch, würden wir heute sagen, ja? Und ruft ihre Freundinnen und sagt, feiert mit mir, ich habe meine Münze gefunden. Und dann geht Jesus enger und sagt, einer von 2. Ein Mann hat 2 Söhne und der Jüngere will sein Erbe ausbezahlt haben. Ein Skandal. Er will sein Geld jetzt und er verprasst es mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Und wenn das arme Schwein kein Geld mehr hat, dann muss es Schweine hüten. Und dort erkennt er, wie sehr er sich falsch verhalten hat, kehrt um. Sein Vater rennt ihm entgegen und er denkt schon, jetzt gibt's Haue. Aber von wegen. Er rennt ihn fast um, umarmt ihn, kein Scherbengericht über ihm. Er liebt ihn und freut sich, dass er wieder zu Hause ist. Und Jesus erzählt diese drei Geschichten hintereinander, ohne irgendeine rhetorische Pause, ohne eine rhetorische Frage. Er erzählt sie einfach hintereinander. Und wisst ihr, alle drei Geschichten haben ein verbindendes Element, eine Sache, die sie gemeinsam haben. Es gibt etwas, das verloren geht. Und das ist jemandem unheimlich wichtig. Dem Hirten geht das Schaf verloren, der Frau die Münze, dem Vater der Sohn. Jesus sagt, es gibt einen Vater im Himmel, der hält es nicht aus, dass es Menschen gibt, die von ihm nichts wissen wollen. Er hält es nicht aus, dass Menschen verloren gehen, hier im Leben und ein Leben ohne ihn leben und später verloren gehen nach ihrem Tod. Gott will, dass jeder Mensch mit ihm lebt, mit seinem Schöpfer lebt, in Beziehung zu ihm lebt. Und er hält es nicht aus. Es bricht ihm das Herz. Menschen gleich liebt, Mann und Frau, jung und alt, homosexuell, heterosexuell, Christ, Moslem, Buddhist, Hindu, ist ihm vollkommen wurscht. Er liebt jeden Menschen haargenau gleich. Und wisst ihr, was das Problem ist? Dass es bei manchen gerade gezuckt hat. Da könnte ich wetten. Ich weiß nicht, ob es beim Moslem war oder ob es beim Homosexuellen war. Wir machen Unterschiede. Gott macht sie nicht. Gott macht sie nicht. Glauben wir wirklich, er würde uns ein Stückchen mehr lieben, weil wir jetzt hier sitzen und uns nicht daheim den Kater ausschlafen, weil wir bis um 5 uns zugesoffen haben und Drogen genommen haben? Glaubt ihr wirklich, er würde uns mehr lieben? Dann machen wir nachher noch eine extra Einheit. Gott macht keinen Unterschied. Er liebt jeden Menschen grenzenlos. Er hat keine Lieblingskinder. Gibt es jemanden in deinem Leben, der dir das Leben so richtig schwer macht? Wo du sagen würdest, also wenn es nach mir ginge, gäbe es diesen Menschen nicht. Kannst du dir vorstellen, dass Gott diesen Menschen haargenau gleich liebt wie dich? Und dass es ihm das Herz bricht, wenn dieser Mensch ohne Jesus lebt? Oder wenn er dir wirklich wehtut, dass er auch Gott wehtut? Machen wir es einfacher. Stell dir jemanden vor, den du magst. Das fällt dir vielleicht leichter. Egal ob Partner, ob Freund, ob Nachbar, Arbeitskollege, Vereins, was weiß ich was. Stell dir jemanden vor. Und kannst du dir vorstellen, dass Gott diesen Menschen liebt? Genauso wie dich? Fällt uns irgendwie leichter vorzustellen. Weil wir in unserem Kopf Unterschiede machen. Aber lieben heißt, das Beste für den anderen wollen. Auch wenn er ganz anders ist als ich. Auch wenn er anders lebt als ich. Auch wenn er anders liebt als ich. Wenn er sich anders kleidet. Wenn er anders spricht. Wenn er anders wählt. Lieben heißt, das Beste für den anderen wollen. Keiner von uns kam auf die Welt und seine erste Gefühlsregung war, dass er jemanden gehasst hat. Irgendwann in unserem Leben haben wir gelernt zu hassen. Und wir sollten das ganz schnell wieder verlernen. Und damit meine ich nicht nur diesen augenscheinlichen Hass, der sich dann oft auch in Gewalt entlädt. Hass ist viel subtiler. Das fängt schon in unserem Herzen an, wo wir dem anderen nicht unbedingt das Beste wünschen. Einen Menschen lieben heißt, ihn zu sehen, wie Gott ihn sieht. Und dann verstehen wir, warum es in diesen drei Geschichten, die Jesus erzählt hat, etwas total Abgefahrenes gibt. Er erwähnt es zweimal. Genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Genauso freuen sich die Engel über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Im Himmel ist eine Feier, eine Party über jeden einzelnen Menschen, der umkehrt. Wie feiern Engel? Trinken die Alkohol? Oder gibt es da nur alkoholfreien Sekt? Wie tanzen Engel? Wird überhaupt getanzt? Wer auf Erden das Tanzbein regt, dem wird es im Himmel abgesägt. Ich meine, ihr lacht, für manche war das Bestandteil ihrer religiösen Erziehung. Wie tanzen Engel? Wie freuen sich Engel? Als ich damals in der Silvesternacht 2000 gesagt habe, Jesus, ich will mit dir leben, da gab es eine Feier im Himmel wegen mir. Vielleicht war da ganz groß mein Foto auf einem Display mit meinem Namen drauf. Und ja, yeah! So wie im Fußballstadion, wenn es Tor fällt, ne, Torschütze nochmal drauf und alle jubeln. Keine Ahnung, wie es war. Aber es war auch bei dir. Wenn du mit Jesus lebst, wenn du diese Umkehr schon getan hast, dann gab es im Himmel eine Feier wegen dir. Da haben die Engel getanzt und sich gefreut und haben richtig Party gemacht. Also anständig natürlich. Und wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, wenn du dein Leben Jesus noch nicht anvertraut hast, in dem Moment, wo du es tust, wird im Himmel eine große Feier sein. Und zwar Engel sind auch die Engel, von denen wir in der Bibel lesen, wo wir jetzt erst in der Weihnachtsgeschichte wieder, die da den Hirten einen großen Gesang bereitet haben, oder Engel Gabriel, der zu Maria kommt. Ja, diese Engel, die gibt es ja wirklich und sie machen eine Feier. Sie tanzen und freuen sich über jeden Einzelnen, der umkehrt. So sehr liebt Gott die Menschen, dass es sogar eine Feier dafür gibt. Er könnte ja auch sagen, ja meine Güte, hat er sich bekehrt, alles klar, abgehakt. Gehen wir zum nächsten über, abgehakt. er nimmt sich so viel Zeit und liebt sie so sehr, dass seine Engel, dass da eine Party ist. Ich wäre da gerne dabei. Ich würde es gerne sehen. Ich würde gerne wissen, wie das ist, wenn im Himmel eine Party ist. Ich glaube, es ist richtig cool. Das geschieht dort, wo göttliche Liebe empfangen und weitergegeben wird und Menschen umkehren zu Jesus. Und ich möchte zum Schluss, wenn wir uns fragen, wie kann ich stärker werden in der Liebe, das in zwei Bewegungen damit sozusagen beantworten. Das erste ist, wie wir stärker werden in der Liebe Gottes zu mir. Und die zweite Bewegung ist, wie wir stärker werden in der Liebe zu anderen. Bevor du irgendetwas tust oder in Bewegung setzt, lass dich erfüllen und liebe. Wir können nur weitergeben, was wir haben. Mehr geht nicht. Ich kann nur, egal ob das jetzt Liebe oder was anderes, ich kann nur weitergeben, was ich habe. Habe ich wenig Liebe, kann ich wenig Liebe weitergeben. Habe ich viel Liebe, kann ich viel Liebe weitergeben. Machen wir es doch mal ganz konkret, wenn wir an unseren Alltag denken. Ich kenne kaum einen tiefen, entspannten Menschen. Jeder von uns erlebt in seinem Alltag Hektik und Stress. Wie können wir dem entgegenwirken? Wir können uns besser organisieren, alles keine Frage. Letzten Endes ist es die Liebe auch zum Nächsten. Aber vor allem die Liebe, in der ich oder derer ich mich bewusst bin, diese Vaterliebe. Zu wissen, sie duldet alles, sie trägt alles, sie erträgt auch mich. Sie hofft alles. Es kann ihr nichts widerstehen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Das lässt uns erstmal eine Runde runterkommen und einen Kaffee trinken. Und dann geht es weiter. Oder bei Streit, bei Unversöhntem, bei Auseinandersetzungen, dort, wo es knirscht. In allem Schönen und Gelingendem, den wirklichen Wert kann uns nur die Liebe Gottes zeigen. Deswegen bitte ich dich, lass dich erfüllen von dieser Liebe. Das hat auch damit zu tun, dass du aussteigst aus dem Bad des Selbstmitleids, aus dem Bad der Selbstgerechtigkeit und aus dem Bad der Selbstzentriertheit. Weil das schaffen wir wunderbar. Wir können immer sagen, warum wir dies und jenes und jetzt nein und ach, es geht mir so schlecht und keine Ahnung was. Können wir immer. Ich glaube, da sind wir Deutschen sogar Weltmeister drin. Wenn es bei der nächsten WM nichts wird, immerhin den Titel haben wir. Steig aus, weil oft stimmt es gar nicht. Ich mache dir ein Beispiel. Ich glaube, die Lieblingsstreitigkeit des Deutschen ist der über den Zaun ragende Ast des Apfelbaums. Ja, manche nicken. Der zu großem Streit zwischen Nachbarn führt. Du kannst jetzt auch was anderes dafür einsetzen. Und Menschen streiten sich manchmal über Jahre wegen einer Lappalie. Argumente gehen hin und her. Anwälte sind eingeschaltet. Die NSA weiß davon. Weißt du, wie du diesen Streit löst? Indem du zu deinem Nachbarn gehst und ihm sagst, was für ein wundervoller Mensch er ist. Du solltest es aber nur tun, wenn du es ernst meinst. Weil sonst merkt es der Nachbar. Und sonst passiert nämlich etwas nicht. Wenn du es nämlich ernst meinst, dann wird vielleicht der Streit noch gar nicht gelöst, aber dein Herz wird frei. Dein Herz wird ganz frei. Aber das schaffst du nicht, indem du dich morgens hinsetzt und sagst, so, ich gehe jetzt rüber zu meinem Nachbarn und sage ihm nach 5 Jahren Streit, er ist ein wundervoller Mensch. Das geht nicht. Aber dort, wo du diese Liebe Gottes empfängst, dort kannst du sie weitergeben in den unmöglichsten Situationen. Und glaub mir, das ist entwaffnend. Ich bin ein Mensch, ich diskutiere gerne, bis der andere aufgibt. Mein Vater ist an mir verzweifelt, als wir noch diskutieren konnten, als es ihm noch besser ging, vor allem während des Studiums. Er ist verzweifelt und meine Schwester hat sich immer aufgeregt. Wir haben uns ja nicht mehr so oft gesehen, wenn wir uns dann mal Wochenends gesehen haben. Sie ist 5 Jahre älter als ich, hat sich immer aufgeregt, dass wir so viel diskutieren müssen. Aber ich habe nicht aufgegeben. Aber es gibt immer einen Punkt, da merkst du, jetzt drehen wir uns im Kreis. Und dann loszulassen und einfach zu sagen, ich liebe dich. Also jetzt nicht zu jedem vielleicht sagen, also nur dort, wo es passt. Oder, okay, du bist ein wunderbarer Mensch und du hast recht. Nicht nur sagen, damit du dann deine Ruhe hast, sondern weil du es so meinst, das löst dein Herz, aber das kannst du nicht aus dir heraus, das kannst du nur, wo du diese Liebe empfangen hast. Wo kämpfst du vielleicht selber gegen die Liebe Gottes an, wo du vielleicht Fehler machst oder Versagen in dir siehst oder Schuld, Sünde? Wisst ihr, unser Problem ist oft, dass wir dann fixiert sind auf die Schuld, auf das Versagen, auf den Fehler. So wie beim Nachbarn sind wir es auch bei uns selber. Aber der Knackpunkt der Erlösung ist doch der, dass wir auf Jesus schauen und nicht auf die Fehler, die wir gemacht haben. Wir würden befreiter leben, wenn wir Fehler wirklich als Fehler erkennen und abhaken. Und so mit uns selbst viel gerechter umgehen. Lässt uns auch mit anderen gerechter umgehen. Denn Gott ist geduldig. Gott ist freundlich. Wenn Gott die Liebe ist, dann können wir diesen Text auf ihn umdrehen. Gott verhält sich nicht taktlos. Gott freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut er sich. Gott erträgt alles, in jeder Lage glaubt er an dich. Immer hofft er, allem hält er stand seine Liebe. Und deswegen bitte ich dich, lass dich zunächst erfüllen von dieser Liebe. Und ich mache dir einen Vorschlag. Lies jeden Morgen, eine Woche lang, lies jeden Morgen diesen Text aus 1. Korinther 13. Ich habe jetzt nur die ersten 8 Verse und den 13. zitiert. Das sind ungefähr 1,5 Minuten. Ja, nimmst du die Verse dazwischen noch, sind wir bei 2 Minuten. Ich weiß nicht, wie stressig dein Morgen aussieht. Aber wenn er so stressig ist, dass du diese 2 Minuten nicht hast, dann weiß ich leider auch keinen Rat mehr. Aber nur diese Worte morgens auf dich wirken lassen, mehr nicht. Du brauchst keine 30 Minuten darüber meditieren. Lies sie ganz bewusst mit einer Tasse Kaffee oder Tee und lass sie wirken auf dich. Und dann mach das Zweite, setz die Lukas 15 Brille auf. Denn diese Welt braucht Liebe. Das ist das, was ewig bestehen bleibt. Liebe. Vor 2 Tagen hat sich die Welt gespalten. Manche meinten, wenn die Welt ein Computerspiel wäre, hätten wir vor 3 Tagen nochmal zwischenspeichern sollen, weil Trump Präsident wurde. Und die Welt ist gespalten über ihn. Ich möchte mich nicht positionieren an dieser Stelle. Ich möchte nur eines zu denken geben, was ich gerade in den sozialen Medien feststelle. Wenn sich alle Christen, die sich so vehement gegen Trump äußern, auch so vehement für Jesus äußern würden und so vehement die Hoffnung und die Liebe, die wir in Jesus haben, zu Wort kommen lassen würden, dann würde es anders aussehen in unserer Welt. Und dann müssten wir nicht über irgendwelche Politiker diskutieren. Wenn jeder Christ in dem Maße, wie er über ihn gerade urteilt, auch die Liebe Gottes proklamiert. Und wie wäre es, wenn wir Christen hier der Evangelischen Kirchengemeinde Wutachtal, bekannt wären dafür, dass wir lieben. Dass die Menschen sagen, hey, die sind so verrückt, die lieben. Es gibt schwierige Situationen, die lieben immer noch. Die hängen sogar mit denen ab, mit denen keiner abhängen will. Die lieben sogar die, die Schlechtes über sie sagen. Die sind so verrückt, die lieben. Was wäre, wenn die Menschen uns hier wahrnehmen würden als Menschen, die lieben? Und nicht als Menschen, die richten, als Menschen, die urteilen, als Menschen, die gegen das sind, als Menschen, die gegen das sind, sondern als Menschen, die lieben. Leute, das würde unsere Welt verändern. Martin Luther King hat einmal gesagt, Dunkelheit kann nicht Dunkelheit vertreiben, nur Licht kann das tun. Hass kann nicht Hass vertreiben, nur Liebe kann das tun. Und ich glaube, er hat recht. Hass kann Hass nicht vertreiben, das geht nicht. Und Dunkelheit kann nicht Dunkelheit vertreiben, es funktioniert nicht, nur Liebe kann das. Und deswegen ist das stärkste Symbol für Liebe nicht das Herz, sondern das Kreuz. In einem Lied heißt es, dort hat die Liebe des Retters triumphiert. Dort wurde die Dunkelheit und die Macht des Bösen ein für alle Mal besiegt. In Johannes 3,16 heißt es, deswegen hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn hergab. Überlegt mal, ein größeres Zeichen für Liebe gibt es nicht, als dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde, hat Jesus gesagt. Das größte, stärkste Symbol für Liebe ist das Kreuz. Und ich bitte dich heute Morgen, liefere dich einfach Jesus aus und lass diese Liebe wirken. Und ich möchte zum Schluss noch einmal einige aus 1. Korinther 13. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Und ich lade dich ein, dich dieser Liebe anzuvertrauen, auszuliefern, zu kapitulieren, wo du merkst, ich kämpfe dagegen an. Lass es. Vater, wir danken dir für deine Liebe, die unermesslich groß ist, die wir nicht in Worte packen können, die wir erleben können. Und ich bitte dich deswegen für jeden, der jetzt hier ist, für jeden, der das hört, dass du unser Herz mit deiner Liebe erfüllst und berührst. Wir brauchen das so sehr, weil diese Welt auch wiederum Menschen braucht, die deine Liebe weitergeben. Und wir können nur weitergeben, was wir von dir empfangen haben. Und deswegen öffnen wir uns dir und bitten dich, dass deine Liebe uns erfüllt, dass deine Liebe uns stark macht und dass deine Liebe uns wieder stärker werden lässt in der Liebe. Jesus, wir danken dir für das Kreuz, das stärkste Zeichen von Liebe überhaupt. Wir danken dir und staunen dafür, was du für uns getan hast, dass du uns nicht aufgibst, dass du immer für uns bist, dass du Gutes für uns willst und dass du hoffst für uns, für jeden, dass wir mit dir leben. Dafür bist du ans Kreuz. Danke, dass deine Liebe so groß ist.
Vater, danke, dass wir uns gemeinsam in deine Liebe stellen dürfen und dass wir jetzt überschüttet werden können damit. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt im Lobpreis auch wirklich zu jedem sprichst, der diese Liebe noch nicht kennt, der zu wenig hat. Und ich lade euch ein, lasst euch jetzt erfüllen von dieser Liebe.